HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Go West, auf nach Westen, wo das Leben friedlich ist und der Himmel blau. Eine Hymne der Pet Shop Boys über den unbestimmten Sehnsuchtsort im Westen, an den es viele über die Jahre und Jahrhunderte immer wieder gezogen hat. Wir aber gehen heute erstmal den umgekehrten Weg. Unter dem Motto Go East. Go East, das ist das Festival des mittel- und osteuropäischen Films. Längst eine Institution in Wiesbaden und seit 2001 ein Muss für Filmfans. In diesem Jahr deckt das Programm die gesamte Filmgeschichte ab. Vom Stummfilm bis zu Virtual Reality ist alles dabei. Vieles davon rund um die zentrale Frage, was bedeutete der Fall des Eisernen Vorhangs für die einst sozialistischen Länder in Europa und wie hat sich das in Filmen niedergeschlagen. 40 Länder sind mit ihren Filmen vertreten, von Albanien bis Weißrussland, von Lettland bis Bulgarien. Die Niederländerin Helene Gerritsen leitet das Festival jetzt im zweiten Jahr. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, 16 Filme sind im Wettbewerb. Sie haben vorab rund 2000 Filme für das Programm gesichtet. Wann haben Sie sich für den diesjährigen Roten Faden entschieden?
Eigentlich entscheidet man sich nicht für einen roten Faden, sondern man stellt dann im Nachhinein fest, dass es einen gibt, weil wir haben eine Auswahlkommission. Es gab natürlich eine Vorsichtung von diesen 2000 Filmen. Da sind übrigens auch Kurzfilme dabei, die dann gar nicht für den Wettbewerb gedacht sind. Aber im Nachhinein haben wir festgestellt, dass viele Filme sich mit dem Thema Generationskonflikt auseinandersetzen. Und das verwundert einem eigentlich auch nicht, wenn man jetzt guckt, wie es in Osteuropa zugeht. Es gab gerade Wahlen in Ukraine, in Georgien, in der Slowakei und da werden auf einmal progressive Politiker gewählt, statt wie man es in den letzten Jahren gewöhnt ist, dass da eher nationalistische rechte Politiker an die Macht kommen. Und diese neue Strömung, die sieht man auch in den Filmen wieder und die werden auch thematisiert. Also es ist wirklich, platt gesagt, jung gegen alt. Und verschiedene Weltbilder, die da aufeinander prallen. Das war auffällig.
Spielt es auch eine Rolle, dass es ja jetzt ungefähr 30 Jahre her ist, dass der frühere Ostblock auseinandergefallen ist und dass die Älteren diese Erfahrung alle noch gemacht haben, die Jüngeren nicht mehr?
Absolut. Ich denke, das spielt eine große Rolle und es ist auch logisch, dass gerade jetzt, 30 Jahre danach, diese Themen so aufkommen.
Hm. Filme aus Mitteleuropa und Osteuropa vor allen Dingen sind ja bei uns in den Kinos eher selten. Da ist viel USA natürlich, auch England, Frankreich, aber Osteuropa wenig. Auch auf den Festivals. Woran liegt das?
Zum Teil, denke ich, liegt es auch in, es ist jetzt ein bisschen langweilig, vielleicht liegt es auch in das deutsche Fördersystem. Also deutsche Filme, wenn man etwas fürs Kino produzieren möchte, braucht man sofort auch einen Verleih, damit man Förderung bekommt. Mhm. Das heißt dann auch, dass die Verleiher müssen sich festlegen und die müssen diese Filme dann auch in die Kinos bringen. Die Verleiher, die machen auch Absprachen mit Kinos. Die Plätze sind dann einfach schon voll und da bleibt wenig Platz für ausländische Filme. Da ist nicht nur Osteuropa betroffen, sondern auch Filme aus Asien oder Afrika sehen wir hier ja auch selten, obwohl da viel produziert wird. Ich denke, bei den Festivals ist es ein bisschen anders. Also gerade das vergangene Jahr war ein super Jahr für Osteuropa. Wir hatten ja Cold War von Pawlikowski. Der Film hatte auch relativ gute Resultate im Kino. Auch aus unserem Programm zum Beispiel wurden 6 Filme danach tatsächlich ins Kino gebracht in Deutschland.
Eine Diskussionsveranstaltung steht in diesem Jahr unter der Überschrift Survival Kit, also Überlebensausrüstung. Da geht es um Gefahren, denen Filmemacherinnen und Filmemacher ausgesetzt sind. Was sind das für Gefahren und um welche Länder geht es da?
Ja, im vergangenen Jahr ist ein Bekannter von mir getötet worden in der Zentralafrikanischen Republik. Das war Alexander Rasturgujew, ein russischer Journalist und Filmemacher. Der war da unterwegs und hat einen investigativen Film gedreht über ein Privatmilitärunternehmen aus Russland, die Wagner-Gruppe. Man weiß noch nicht genau, in welchem Zusammenhang er getötet ist, aber höchstwahrscheinlich hat es etwas mit seinem Thema zu tun gehabt. Das ist natürlich schwierig, da im Nachhinein zu sagen, sie hätten sich besser vorbereiten sollen. Die wussten nicht, was da auf sie zukommt. Und es ist vielleicht auch ein bisschen ein extremes Beispiel. Aber es gibt viele Situationen, wo Dokumentarfilmemacherinnen und Macher sich in Gefahr bringen können. Und da wollten wir dafür sensibilisieren, gerade auch, weil in Mittel- und Osteuropa oft die Neigung besteht, einfach loszuziehen. Es gibt ein wichtiges Thema, das muss jetzt gemacht werden. Wir haben aber noch kein Geld. Wir haben uns noch nicht so ganz überlegt, wie wir da rangehen. Wir fahren einfach mal hin. Und das kann schrecklich schief gehen. Und da spreche ich nicht nur von Menschenrechtssituationen, sondern auch davon, wenn man zum Beispiel in den Bergen dreht. Also es geht um praktische Gefahren. Und wir haben drei sehr erfahrene Produzentinnen und Produzenten eingeladen zu dieser Runde, die dort ihre Erfahrungen teilen und vor allem auch, wie man sich besser darauf vorbereiten kann.
Der Eröffnungsfilm von Go East in diesem Jahr ist ein Film aus Mazedonien. Gott existiert, ihr Name ist Petronia. Da geht's um eine Frau, die ja sich gegen die Regeln, die von Männern gemachten Regeln zur Wehr setzt in einem orthodox geprägten Städtchen. Und die Regisseurin ist auch Juryvorsitzende für den Wettbewerb. Welche Rollen spielen die Frauen im Filmgeschäft in Osteuropa?
Eigentlich spielen die Frauen in Osteuropa eine ziemlich große Rolle. Also die Schwierigkeiten, die es oft gibt bei anderen Festivals, also Cannes und Venedig behaupten das zumindest, dass man keine tolle Frauenfilme findet. Die Probleme haben wir eigentlich nicht. Aber das ist vielleicht auch, weil wir uns auch gerne einlassen auf Filme, die mit niedrigem Budget entstanden sind, die ein bisschen sperriger sind, ein bisschen experimenteller. Also wir suchen nicht so die perfekte Filme, sondern wir suchen Filme, wo Risiken eingegangen wird und wo neue Themen, neue Perspektiven angesprochen werden. Und da glaube ich, dass Frauen es sogar leichter haben momentan, weil diese Frauengeschichten, die hat man schlichtweg so oft noch nicht gesehen im Kino. Also jetzt das Beispiel Petrunia, da ist die Hauptfigur, ist 31 Jahre alt. Sie ist eigentlich ein weiblicher Loser. Sie ist übergewichtig, sie hat keine Beziehung, sie hat keinen Job, sie findet auch keinen, sie hat eigentlich keine Perspektiven. Sie ist aber dickköpfig, setzt sich durch und entscheidet sich eines Tages für eine Handlung, die so gar nicht von ihr erwartet wird. So, und eigentlich so eine Rolle, das ist so eine typische Männerrolle. Das haben wir schon sehr oft im Kino gesehen und ich fand das sehr erfrischend, dass jetzt mal eine Frau sich so gehen lassen darf.
Also ein Film, der auch durchaus eine gewisse Heiterkeit hat?
Ja, durchaus. Also der ist sehr lustig. Der Film lief auch im Wettbewerb der Berlinale, war beim Publikum sehr beliebt und ich glaube, das wird bei uns genauso sein.
Und es gibt ja viele Begegnungen auch, ne, zwischen den Filmemachern und Macherinnen und dem Publikum.
Ja, so ist das Festival tatsächlich ausgelegt. Wir haben Filmtalks, wo das Publikum Fragen stellen kann. Und in diesem Jahr zum ersten Mal haben wir auch ein Picknick auf dem Schlossplatz. Wir nennen es paneuropäisches Picknick. Es gab ja vor 30 Jahren an der ungarisch-österreichischen Grenze eine Friedensdemonstration, die von Aktivisten und Künstlern organisiert wurde, wo 3 Stunden lang ein Grenztor geöffnet wurde. Also damals stand die Mauer noch und der eiserne Vorhang. Und 700 DDR-Bürger, die gerade im Urlaub waren am Plattensee, haben davon erfahren, standen dann da und haben rübergemacht in den Westen. Und so hat quasi eine Kunstaktion etwas unerwartet ins Rollen gebracht. Und das möchten wir eigentlich auch mit dieser Veranstaltungsreihe Paneuropäisches Picknick. Es geht wirklich darum, auch osteuropäische Kultur im Rhein-Main-Gebiet aufzuspüren, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, unter anderem bei diesem Picknick auf dem Schlossplatz. Also da gibt es Musik, es gibt was zu essen, es gibt verschiedene Vereine, die sich mit Osteuropa und osteuropäischer Kultur auseinandersetzen, die sich dort präsentieren. Es gibt eine Fotowand, es gibt Trabis, also es gibt alles. Ein bisschen Klischees werden bedient, aber das wird, glaube ich, sehr lustig.
Sagt Helene Gerritsen, Leiterin von Go East. Das Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden dauert in diesem Jahr bis zum 16. April. Zentraler Ort ist das Caligari-Lichtspielhaus, aber auch das Rex in Darmstadt und das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt sind beteiligt. Egal ob Film oder Theater, Musik oder Tanz, Kultur braucht Platz und Menschen brauchen Platz. In vielen Städten gibt es inzwischen nur noch eine Möglichkeit zu bauen, nach oben. zum Beispiel in New York. Dort sind gerade die Hudson Yards eröffnet worden, ein Gebäudekomplex aus 15 Wolkenkratzern am westlichen Rand von Manhattan, mit Wohnungen, Büros, Geschäften und einem riesigen Kulturzentrum. Eine Stadt der Superlative mitten in der Stadt.
Jackie Olson aus Dallas ist vor einigen Wochen mit ihrer Tochter in New York zu Besuch und überwältigt.
We're visiting from Dallas, but that's so cool. We saw it driving by the other night from the distance. We were trying to figure out what it was, but that looks amazing.
Sie hat genau den richtigen Termin abgepasst, denn am 15. Februar hat die Weltstadt ein neues Viertel offiziell eröffnet, eine Stadt in der Stadt. Die Hudson Yards an der Westseite Manhattans, umrahmt von der High Line, dem Park auf einer stillgelegten Bahntrasse. Und mit Flussblick, so wirbt auch Investor Jay Cross, Präsident der Immobilienfirma Related Companies. Das ist das größte private Immobilienprojekt in der Geschichte der USA und dass wir es in 10, 11 Jahren so weit gebracht haben, ist angesichts der Ausmaße wirklich bemerkenswert. Wir hatten immer den Eindruck, New York braucht so etwas, schließlich hatte es über Jahrzehnte wenig neuen Büroraum gegeben. Die größte Herausforderung, Platz im übervollen Manhattan zu finden für Wohn- und Bürohochhäuser mit bis zu 75 Etagen. Eine Shopping Mall, die in dieser Luxuswelt aber vertikales Einkaufen heißt, mit über 100 Geschäften, mehr als 20 Restaurants. Und auch noch ein fast 500 Millionen Dollar teures Kulturzentrum mit einem zu öffnenden Dach. The Shed, die Hütte. In nur 5 Minuten fahre das Dach auf Schienen über das Nachbargebäude, so Architektin Liz Diller, geräuschlos aus der Haupthalle wird so eine offene Plaza.
It takes 5 minutes to open it and it's silent.
Die Lösung der Ingenieure inmitten der Innenstadtenge. Eine Stadt über 30 aktiven Gleisen, der Betriebshof nämlich hinter dem Bahnhof Pennsylvania Station. Diese Bahngleise sind rund um die Uhr im Einsatz, 7 Tage die Woche. Wir konnten immer nur einige wenige schließen, Fundamente legen und dann weiter zum nächsten Abschnitt, Stück für Stück. Eine Flickarbeit, bei der die Abdeckung entstand, auf der wir schließlich bauen konnten. Auf diesem Deckel, den Jeff Butler von Related beschreibt, erhebt sich nun der neue Stadtteil. Auch wenn bei weitem noch nicht alles fertig ist, so doch mit den ehrgeizigen technischen Zielen des Investors Jay Cross. Wir sind die erste komplett ökologisch zertifizierte Nachbarschaft in den USA. Auch war uns Widerstandsfähigkeit wichtig. Schließlich hat in den frühen Tagen des Projekts Supersturm Sandy New York heimgesucht. Deshalb das Blockheizkraftwerk auf dem Gelände, deshalb die Abdichtung unserer Öltanks und Aufzugsschächte, sodass wir im Fall eines neuen Sturms ein sicherer Zufluchtsort sind. Der fraglos größte Blickfang auf dem Gleisdeckel ist das sogenannte Vessel, das Gefäß. Es ist Architektur als Skulptur, eine Treppenlandschaft von 1,5 Kilometern Länge, die sich in die Höhe emporschwingt, aber nirgendwo hinführt, die von Escher inspiriert scheint. Der Kopf dahinter ist der von Thomas Heatherwick, Star-Designer aus Großbritannien. Einfach nur irgendein Ding in die Mitte dieses Stadtteils zu stellen, würde der Dynamik New Yorks wohl kaum gerecht werden. Die Idee für unser Vessel ist es, eine Plattform zu schaffen, einen öffentlichen Raum, in dem und mit dem, was auch immer geschehen kann, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Dieser dreidimensionale öffentliche Raum hat allerdings ein Preisschild von 200 Millionen Dollar. Die gesamte Anlage verschlingt 25 Milliarden Dollar Baukosten.
Aus New York, Kai Clement über den neuen Stadtteil Hudson Yards. Zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Kultur erleben. Einen durchaus umstrittenen Ort in einer Stadt, die ohnehin zu den teuersten der Welt gehört. Cherry Pink and Apple Blossom White mit Perez Prado und seinem Orchester. Das war einer der größten Hits des Jahres 1955. In Großbritannien und den USA teilte er sich die Hitlisten mit Nat King Cole, Rosemary Clooney, Dean Martin oder Frank Sinatra. In Deutschland mit Katharina Valente oder Bruce Lowe. Junge Frauen zogen sich damals an wie ihre Mütter. Sie trugen Twinsets und Perlenketten. Ende 1955 aber kam Bewegung in Musik und Mode.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that?
Bill Haley war nicht gerade eine Modeikone und auch kein Teenager-Idol, aber mit dem Rock'n'Roll gab es zum ersten Mal sowas wie eine Jugendkultur. Und im Jahr 1955 eröffnete eine damals 21-Jährige in London ihre erste Boutique. Sie fand, die knielangen, einengenden Röcke, die die jungen Frauen trugen, seien der Feind jeglicher Ausgelassenheit und Freiheit. Und sie dachte sich etwas Neues aus. Sie hieß Mary Quant. Sie hat den Minirock nicht erfunden, aber sie hat ihn neu erfunden und zu einem Verkaufsschlager gemacht. Das Victoria and Albert Museum in London widmet Mary Quant und ihrer Mode jetzt eine Ausstellung, die auch eine Zeitreise ist.
Die Swinging 60s in London. Im Stadtteil Chelsea verkauft die Waliserin Mary Quant, gerade einmal Mitte 20, in ihrer kleinen Boutique The Bazaar selbst entworfene Kleider, Miniröcke. Eigentlich eine ganz praktische Überlegung, erzählt sie später. Damit konnte man sich bewegen, man konnte laufen, um den Bus noch zu kriegen, und vor allem konnte man tanzen.
A short skirt so you could move and dance and run and catch a bus and things like that. But dance, yes.
Der Minirock wird zum Zeichen des gesellschaftlichen Aufbruchs. Er steht für Fun und Freiheit. Mary Quant macht geschäftstüchtig Mode für die Masse. Ein ganz neues Konzept für ein ganz neues Lebensgefühl, sagt Stephanie Wood, Kuratorin des Londoner Victoria and Albert Museums.
The idea was with Mary that it was meant to be the kind of total look. So even if you couldn't afford to buy the dress.
In ihrem Ideal schwebte ihr so etwas wie der totale Look vor. Das meint, selbst wenn man sich das Kleid nicht leisten kann, hat man immer noch die Strumpfhosen, die Schuhe, die Kosmetika, den Hut. Das war sehr clever, um immer wieder ein ganz unterschiedliches Publikum zu erreichen und ihre Mode gleichzeitig zum Symbol für Freiheit und auch erschwinglich zu machen.
Mehr als 200 Exponate umfasst die Ausstellung, vor allem natürlich Kleider, aber auch Accessoires, Notizen, Entwürfe, Kosmetika. Alles aus der Zeit zwischen 1955 und 1975, also von Quants Anfängen bis zu jenen Jahren, in denen sie längst für eine weltumspannende Marke stand. Das Londoner Museum verfügt, eigenen Angaben zufolge, in seinen Lagerräumen über den größten Bestand an Quant-Kleidern weltweit. Außerdem hatte es Zugriff auf Mary Quants privates Archiv. Und dann gab es noch einen öffentlichen Aufruf. Wer hat Quant im Schrank und eine persönliche Geschichte dazu? Rund 1000 Frauen haben sich gemeldet, erzählt Kuratorin Stephanie Wood.
We've got a really beautiful red PVC rain mark.
Wir haben einen echt schönen roten Gummiregenmantel von 1965. Der ist in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben worden. Erst hat ihn die Mutter in den 60ern mit den passenden weißen Gummistiefeln dazu getragen und dann hat sie ihn an die Tochter weitergegeben, die ihn in den 80ern getragen hat.
Das Erbe von Mary Quant, sagt Stephanie Wood, sei mehr als nur Minirock, Babydoll und bunte Kleidung.
Marys Sachen sind einfach sehr zeitlos. Dieser minimalistische Look, der die 60er Jahre bestimmt hat, der kommt alle paar Jahre wieder. Das kommt nie aus der Mode.
Aus London, Thomas Spickhofen über die Ausstellung im Victoria and Albert Museum mit dem schlichten Titel Mary Quant. Wenn Sie sie sehen möchten, Zeit ist genug, sie läuft bis zum Februar kommenden Jahres. Nur rund 350 Kilometer Luftlinie entfernt in Paris läuft zurzeit eine Ausstellung, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und sich zum Publikumsschlager entwickelt hat. Denn es ist eine Wanderausstellung, die Abschiedstournee sozusagen von Tutanchamuns Goldmaske und rund 150 weiteren Ausstellungsstücken aus dem wohl berühmtesten Grab der Welt. Ab September reisen die größten Schätze Ägyptens weiter nach London und Sydney und später noch nach Japan, Kanada und Südkorea, um schließlich für immer ein neues Zuhause zu finden im Grand Egyptian Museum am Rand von Kairo. In Gizeh, direkt neben den Pyramiden, wird es derzeit gebaut, das größte archäologische Museum der Welt. Die 80-Tonnen-Statue Ramses II. Wurde schon letztes Jahr an den neuen Standort gebracht, im Schritttempo, damit auch ja nichts passiert. Ähnlich vorsichtig müssen die Restauratoren und Archäologen arbeiten und sie haben eine Menge zu tun.
Wir Restauratoren bevorzugen die alten Teile, die stark beschädigt sind. Je stärker das Stück beschädigt ist, desto lieber ist es uns, denn wir bringen es wieder zum Leben.
Ahmed Abdrabu leitet die Arbeiten im Labor für Holzartefakte. Es ist eines der Herzstücke im Grand Egyptian Museum, dem künftig angeblich größten archäologischen Museum der Welt. Die Eröffnung ist für 2020 geplant. Mehr als 48.000 Ausstellungsstücke sollen die Besucher dann hier bewundern. Jedes einzelne wird von Spezialisten wie Ahmed Abdrabu vorher begutachtet, gesäubert und wenn nötig restauriert. In seinem Labor dreht sich momentan alles um die Grabbeigaben von Tutanchamun, dem berühmten Kindspharao. Ahmed Abdrabu zeigt auf die Verzierungen an der Achse eines altägyptischen Streitwagens. Der Restaurator hat die Mosaike lange untersucht, geprüft, ob die aus winzigen goldenen, roten und türkisen Steinchen gefertigten Ornamente zusammenpassen.
Leider hat man beide Teile falsch zusammengelegt. Dann ist noch ein Stück abgebrochen. Normalerweise passt dieser Teil hierhin und der andere Teil an eine andere Stelle, aber sie wurden falsch zusammengebaut. Wir sehen unsere Aufgabe heute darin, wissenschaftlich zu arbeiten, um alle Stücke wieder richtig zusammenzubauen. Dann können die Museumsbesucher nach der Eröffnung 2020 alle Kunstwerke und deren Ornamente an ihrem richtigen Platz bewundern.
Bisher sind rund 18.000 der später einmal gut 48.000 Exponate für das neue Museum restauriert, mit modernster Technik. Ziel sei es nicht, ein Artefakt komplett zu reparieren, sagt Dr. Hussein Mohammed Kamal, sondern den weiteren Verfall zu stoppen. Kamal leitet die 19 Labore des Museums, neben dem für Holz auch für Textilien, Stein und Leder.
In der Sammlung von König Tutanchamun haben wir eine Kette gefunden, die sich gelöst hatte. Ähnliche Muster kennen wir bereits von anderen Ketten und von den Fotos aus der Zeit, in der Carter sie entdeckt hat. Nach diesen Vorlagen haben wir die kleinen Perlen wieder aufgezogen. Dabei haben wir die fehlenden Teile der Kette nicht nachgemacht, sondern mit Perlen aus transparentem Kunststoff aufgefüllt. Unsere Arbeit zielte darauf ab, das Objekt zu erhalten. Es ging uns nie darum, es zu vervollständigen.
Besonders freuen sich die Restauratoren auf die mehr als 20.000 Exponate, die nun bald zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zu sehen sein werden. Bisher schlummerten sie in Kellern und Lagern diverser Museen in ganz Ägypten.
Aus Kairo Sabine Rossi über die Arbeit der Restauratoren im Grand Egyptian Museum, das nächstes Jahr als größtes archäologisches Museum der Welt eröffnen will. Bis dahin empfiehlt sich auch so manche kleine Ausstellung direkt vor der hessischen Haustür.
HR Info. Kulturtipp.
Der kommt heute von Philipp Gutbrot, dem Direktor der Mathildenhöhe Darmstadt. Er empfiehlt die Ausstellung Frobenius, die Kunst des Forschens, im Museum Giersch der Goethe-Universität Frankfurt.
Die Ausstellung stellt den einflussreichen Ethnologen Leo Frobenius vor, der in Frankfurt mit seinem Frobenius-Institut kulturanthropologische Forschung betrieb und den Respekt für unterschiedliche Kulturen weltweit förderte. In Zusammenarbeit mit dem heutigen Frobenius-Institut an der Goethe-Universität Frankfurt zeigt das Museum Giersch nun mehr als 200 Werke, sowohl ethnografische Bilder und Fotografien als auch Nachzeichnungen prähistorischer Felsbildkunst. Gerade diese großformatigen Nachzeichnungen wurden bereits 1937 im Museum of Modern Art in New York gezeigt und in Beziehung zur modernen Kunst gesetzt. Tatsächlich waren die Verbindungen zwischen dem Ethnologen Leo Frobenius und bildenden Künstlern in mehreren Ländern und Kontinenten zahlreich. Die Forschungsreisen, Veröffentlichungen und Vorträge von Frobenius zu verschiedenen Kulturen Afrikas stießen gerade in den 1920er Jahren unter Künstlerinnen und Künstlern auf ein breites Interesse, da in der europäischen modernen Kunst schon Anfang des 20. Jahrhunderts Skulpturen aus Afrika in formaler Hinsicht intensiv rezipiert worden waren. So sind auch in der aktuellen Ausstellung in Frankfurt Kunstwerke von Willy Baumeister, Paul Klee und Wohls zu sehen, um der Frage nachgehen zu können, ob die Formensprache der Moderne von der Abstraktion prähistorischer Kunst beeinflusst wurde. Diese Ausstellung präsentiert überraschende Parallelen und zeigt einmal erneut, wie existenziell Kunst für das menschliche Leben ist.
Philipp Gutbrot, Direktor der Mathildenhöhe Darmstadt, zur Ausstellung Frobenius, die Kunst des Forschens, im Museum Giersch der Goethe-Universität Frankfurt am Museumsufer. Zu sehen bis 14. Juli. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.